Ich bin Juliane Holzheim, ich bin die Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Jen & June, einer nachhaltigen Modemarke aus Hamburg.
Wir haben angefangen, weil wir uns gedacht haben, hey, es kann doch nicht sein, dass es keine nachhaltige Mode gibt, die gleichzeitig irgendwie noch bezahlbar ist und auch ein ganzes Spektrum vom Kleiderschrank abdeckt und nicht nur irgendwie Yoga-Mode oder nur Jeans oder nur T-Shirts und Hoodies, sondern eben eine ganze Kollektion. Und wir dachten uns, das kann doch nicht so schwer sein, dass es keiner macht. Dann haben wir es einfach mal ausprobiert und haben festgestellt, scheiße, das ist verdammt schwer. Und so haben wir gestartet. Und aus dieser Idee ist mittlerweile eben ja, ein kleines Unternehmen geworden. Und wir machen das jetzt schon seit 9 Jahren.
Inwiefern war es für deinen beruflichen Werdegang hinderlich oder vorteilhaft, dass du eine Frau bist? Oder hat es in deinem Berufsleben keine Rolle gespielt?
Also wir sind ja hier wegen uns in der Modebranche und dann noch in einem kleinen Teil der Modebubble, also in der Eco-Fashion-Bubble, die, ich sag mal, grundsätzlich sehr dankbar und sehr modern und offen und aufgeschlossen ist. Also in unserer kleinen Bubble hat es, glaube ich, nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Und da war es fein. Wo wir es aber immer wieder gemerkt haben, wir haben am Anfang lange natürlich drauf überlegt, wie ziehen wir dieses Unternehmen auf, wie machen wir das? Es muss eine Finanzierung her, Kleidung muss vorfinanziert werden, wer sich ein bisschen mit Mode auskennt, weiß auch, es gibt Produktionszyklen, also es ist immer ein unfassbarer großes Vorinvest nötig. Und kann man das selber stemmen oder will man, wie möchte man das finanziell stemmen? Und dann stellt sich irgendwann eben die Frage, geht man in Richtung InvestorInnen oder geht man eben in eine andere Form der Finanzierung? Und natürlich klingt es im ersten Moment toll, auf Investoren zuzugehen. Und da war es auf jeden Fall hinderlich, würde ich sagen, zu den Zeiten auch noch eine Frau zu sein. Weil die meisten haben die Branche nicht verstanden, weil die meisten ich sage zwar InvestorInnen, aber es waren eigentlich, mit denen wir gesprochen haben, waren immer alles nur Männer. Also da, wo Kapital war, zu dem Zeitpunkt, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber trotzdem. Sie haben unsere Purpose nicht verstanden, sie haben nicht verstanden, dass das jetzt nicht einfach ein Unternehmen ist und das hat jetzt ein USP und wir wollen das Ding jetzt groß machen und danach verkaufen. Die haben schon meistens nicht verstanden, dass wir gar nicht verkaufen wollten, dass wir gar nicht darauf aus waren, ein Startup zu gründen, was wir irgendwann zur Summe X verkaufen wollten, sondern dass wir ein Startup gründen wollten oder eine Firma gründen wollten, mit der wir halt permanent Gutes, Besseres machen können, bewirken können. Und das fand ich doch sehr spannend und ich hoffe einfach, dass sich das nochmal verändert und ich wäre, glaube ich, in diesem Wege gerne noch eher auf weibliche Investorinnen getroffen, sind wir aber nie. Wir waren auch jung, dann sind es irgendwie 2 Mädels, die werden dann vielleicht auch ein Stück weit belächelt, aber ich glaube, in dem Bereich Finanzierung zu kriegen und Venture Capital zu bekommen, Risikokapital zu bekommen, glaube ich auch bis heute, dass es noch einfacher ist, keine Frau zu sein.
Ist es deiner Meinung nach eine Herausforderung für Frauen in Führungspositionen zu kommen?
Also grundsätzlich?
Ja, und sicher vielleicht, du kannst es auch aus deinem Blickwinkel betrachten, in deiner Branche oder grundsätzlich. Du führst dein eigenes Label, dein eigenes Unternehmen, du hast die Verantwortung.
Also ich denke, es ist immer noch nicht da, wo wir es gern hätten. Ich denke zum Beispiel manchmal zurück an meine Praktika in der Modebranche, wovon es unzählige gab, wo es immer um Mode ging, also ein vermeintlich weibliches Produkt, natürlich jetzt auch Männerkleidung, wo immer zu den Zeiten immer fast alle Head-Offs Männer waren. Also es gab auch wenig. Es war schon irgendwie so ein kleiner Club, ne? Also man hat nicht so gesehen, wie man in sowas reinpasst oder reinkommt. Es waren auch ziemlich große Firmen, es waren zum Teil auch Konzerne. Also ich glaube, es war nicht so einfach, das irgendwie zu sehen, wie das sein kann. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt eine eigene Firma zu haben, ich sag mal, als wir gegründet haben vor 9 Jahren, und ich würde sagen, meiner Mitgründerin Anna geht es total ähnlich, da war das Produkt total im Fokus. Wir hatten Bock auf das Produkt, wir haben immer noch Bock auf das Produkt, aber jetzt haben wir einfach auch, mittlerweile sehen wir auch den riesen Mehrwert, dass wir eine Firma so gestalten können, dass, wie wir das möchten, also die Werte, wie wir überhaupt ein Unternehmen führen. sind ja unsere Werte und wir müssen uns davon niemandem reinreden lassen. Und ich glaube, es wäre für mich doch sehr schwierig, wenn ich jetzt irgendwo hingehen müsste und dort arbeiten müsste, weil ich glaube, dass wir dafür einfach sehr viel Spielraum, Gestaltungsspielraum hatten und eben genau auf sowas achten konnten und Dinge vermeiden konnten, die vielleicht in anderen Unternehmen noch nicht so weit sind. So. Also vielleicht die Vorteile von einem Unternehmen, was rein weiblich geführt ist, schon viel eher mitnehmen und anwenden konnten.
Und welche besonderen Eigenschaften verdankst du es, eine Frau in Führungsposition zu sein?
Ich glaube, das überschneidet sich wahrscheinlich auch mit den Eigenschaften, warum ich auch gegründet habe. Also ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Aber ich glaube, dass wir sehr viel, also das wird wahrscheinlich ganz, ganz anderes sein, als in vielen Zeitschriften und Büchern und Ratgebern steht. Ich glaube, es ist letztendlich viel Empathie und Gefühl für Situationen. Bauchgefühl nach wie vor. Also klar, der Kopf entscheidet natürlich, Zahlen entscheiden, es sind rationale Entscheidungen, aber ich kann, und auch da würde mir meine Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin hundertprozentig würde das auch unterschreiben, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl bei etwas hatten und auch noch beide das hatten, dann hat sich das eigentlich in der Vergangenheit immer als richtig herausgestellt. Und auch wenn wir dagegen entschieden haben, weil alle Fakten vielleicht für etwas sprachen und wir es dann gemacht haben und dachten so, ja okay, komm, gibt jetzt keinen Grund, diese Sache nicht zu tun oder das nicht einzugehen oder was auch immer. Mhm. Und meistens hat man damit irgendwie recht. Also ich denke, dass so Einfühlungsvermögen, Empathie doch wichtige Punkte dabei sind. Und genauso eben auch in der Rolle der Führung und ernsthaft sich zu interessieren für sein Team, für seine Mitarbeitenden. Ich will irgendwie auch wissen, soweit sie es mir sagen möchten, was da natürlich irgendwie bei denen abgeht und möchte auch darauf reagieren können. Das sind ja keine Maschinen, die einfach bei mir arbeiten und was abliefern sollen. Und wenn da mal was nicht so gut läuft, vielleicht auch privat, was gar nicht mit dem Beruf zu tun hat, so wirkt sich das ja trotzdem auf uns aus und dann will man ja auch verständnisvoll sein. Und ich glaube, das ist wichtiger, als vielleicht viele denken oder ist vom Führungsstil vielleicht nicht so das Typischste, was man jetzt so kennt. Aber das ist, denke ich mal, also über alles reden können. Ich glaube, das ist so das, was uns so am besten beschreibt und was ich auch sagen würde, Offenheit.
Welches Konzept hast du entwickelt, mit Rückschlägen in deiner Arbeit so umzugehen und wie würdigst du deine Erfolge?
Mit Rückschlägen umgehen? Also ich glaube, dass was man lernt, aber da wächst man auch rein. Und ich glaube, das versuchen wir auch unserem Team zu vermitteln. Am Anfang fühlt sich halt jeder Rückschlag gleich blöd an, weil es ist halt nun mal ein Rückschlag und es ist unvorteilhaft und doof und man muss halt damit umgehen können. Und ich glaube, was wir ganz, ganz schnell gelernt haben in den ersten anderthalb Jahren, ist, dass man halt Rückschläge auch einordnen muss. Wie schlimm sind die gerade? Ist es jetzt richtig doof für den Moment? Berührt mich das noch in 2 Wochen oder in 2 Jahren? Oder 2 Monaten? So. Und dann auch zu gucken, wie viel wert ist es jetzt gerade, sich darüber zu ärgern und die Energie da reinzustecken. Und das versuchen wir halt auch zu vermitteln, weil es gibt natürlich, wie ich gerade sagte, es ist immer doof, wenn was nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder es einen zurückschlägt. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich das einfach einzuordnen, damit man, sonst würde man sich verrückt machen. So.
Welche Botschaft möchtest du gerne an andere Frauen mit auf den Weg geben?
Ja, die habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Nicht aufgeben, ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, also Zähne zusammenbeißen und durch. Also kann man grundsätzlich sowieso allen an die Hand geben, aber ich glaube, dass das durchhalten. Ich glaube, dass Frauen, oder ich kenne es von mir selber, häufig dazu neigen, in allen Bereichen, die sie irgendwie abdecken, in allen Rollen, die sie haben, 100% oder sogar 120% geben wollen. Also sie wollen überall alles sein und vielleicht, ich weiß nicht, ob das geht, vielleicht geht es auch nicht, aber sich die Frage zu stellen, muss das gehen oder heißt es immer zwangsläufig, dass ich eine Sache aufgebe? Oder reicht es auch manchmal an einigen Stellen, 80% zu geben und trotzdem weiterzumachen für einen gewissen Zeitraum? Also ich glaube, das ist so, aber frage mich vielleicht in 5 Jahren nochmal, vielleicht sehe ich das dann anders, aber das ist so eine Frage, mit der ich mich halt häufiger schon beschäftigt habe, weil es fühlt sich immer so an, als könnten Männer immer alles irgendwie jonglieren. Und ich frage mich das dann auch, geben die dann auch mal bei allem 100% oder wird da einfach viel hingemauschelt? Oder es ist sehr generell gesprochen, ne? Bei vielen vielleicht nicht. Aber so, das ist so das. Ich glaube, Frauen würde ich das mitgeben. Das kann auch mal okay sein, irgendwo mal nicht bei 100% zu sein.